Meine Damen und Herren, ist Eigennutz etwas Gutes? Ich will versuchen, die Antwort in drei Schritten zu formulieren. Erst mit einer Beschreibung des oder Umschreibung des Phänomens Eigennutz. Zweitens die Frage, wie verbreitet ist das Phänomen eigentlich? Natürlich in der Natur, nicht nur bei Menschen. Da werde ich mich weitgehend auf das Buch Prinzip Eigennutz, was ich mit Frau Seib zusammen verfasst habe, beziehen. Und drittens einen Versuch einer der Bewertung des Phänomens Eigennutz. Also das Phänomen Eigennutz. Ist das etwas Gutes? Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Kann man Eigennutz tun? Na, eigentlich nicht. Aber man kann alles Mögliche aus Eigennutz tun. Das heißt, Eigennutz ist eine unterliegende Grundhaltung, eine Art Motivation, die das Handeln bestimmen kann. Ist das nur eine gute Grundhaltung? Oder was wäre die Alternative? In der Regel nennt man die Alternative den Gemeinnutz. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Erinnern sich die Älteren unter Ihnen noch an 1933 bis 1945? Da stand das nämlich auf dem Rand der deutschen Geldmünzen. Das entsprach einer stoisch-christlichen Tradition, die durchs ganze Mittelalter reicht. Dann kehrte sich allerdings die Bewertung um. Leonhard Fronsberger, der in Ulm um 1564 ein Buch schrieb, vom Lob des Eigennutzen, meinte, das individuelle Verfolgen eigennütziger Interessen kann ein erfolgreiches Gemeinwesen begründen und damit Gemeinnutz schaffen. Der französisch-holländische Schriftsteller und Arzt Bernard de Mandeville, 1705, hat dazu eine Bienenfabel ersonnen. Er sagt, ein Bienenvolk bestand aus lauter korrupten, egoistischen, gewinnsüchtigen Schuften. Jeder strebte seinem eigenen Vorteil nach und der ganze Stock ist ein blühendes Gemeinwesen. Dann kommt ein Moralprediger und bringt den Bienen Anstand, Ehrlichkeit und Gemeinsinn bei. Daraufhin verarmt der Bienenstock, Wohlstand geht zurück und der Luxus verschwindet. Nach Adam Smith, 1750 ungefähr, der kannte den Mandeville, den Autor der Bienenfabel, gibt es ein Naturgesetz, er nannte es die Invisible Hand, die unsichtbare Hand, die aus Eigennutz Gemeinnutz schafft. Wenn eine Kultur dem Menschen Eigenverantwortung zumutet, meint er, sind Marktwirtschaft und Wettbewerb als Wirtschaftsverfassung vorgezeichnet. Unter Einhaltung entsprechender Rahmenbedingungen, zum Beispiel Fehlen von Monopolen, gilt dann richtig veranstalteter Eigennutz garantiert Gemeinnutz. Und Gemeinnutz ermöglicht Eigennutz. Ja, nur ermöglicht oder garantiert? Und was heißt denn richtig veranstalteter Eigennutz? Doch wohl nicht, dass Gemeinnutz ein notwendig anfallendes Beiprodukt von Eigennutz wäre. Man glaubt doch weiterhin, Gemeinnutz oder Nächstenliebe bedeutet Pflichterfüllung und damit Opfer bringen. Kants kategorischer Imperativ schreibt ja Pflichterfüllung als notwendigen Bestandteil ethisch-moralischen Handelns vor. Sie wissen vielleicht, dass Schiller das in einer seiner Xenien auf die Schippe nimmt. Überschrift der Xenie heißt Gewissensskrupel und der Text heißt Gerne diene ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung. Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Da ist kein anderer Rat, du musst suchen, sie zu verachten und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut. Aber warum sollte eigentlich nur das verdienstvoll sein, was unseren natürlichen Neigungen zuwiderläuft? Es ist leicht einzusehen, wo da der Haken liegt. Es geht gar nicht um die Neigung des Handelnden, sondern um die Beurteilung der Handlung durch die Umstehenden. Es mag viele Situationen geben, in denen unsere Natur uns treibt, etwas Gemeinnütziges zu tun oder auch einem Nächsten zu helfen. In anderen Situationen müssen wir uns dazu aber erst moralisch aufraffen. Wer jetzt einen verlässlichen Freund sucht, der wird auf den setzen, der sich auch moralisch aufraffen kann. Und das erkennt man, wenn er zum Beispiel vorher abwägt und nicht blind begeistert handelt. Nicht, dass das weniger hilfreich wäre, aber es ist eben kein Zuverlässigkeitsindikator. Tue Gutes und zeige das öffentlich. Das kann man schon bei Tieren beobachten. Es gibt viele Fälle, wo man sieht, dass Tiere anderen helfen und ihnen Gutes tun, auch wenn es sie etwas kostet, nur um bei den Zuschauern persönliches Ansehen zu erringen. Image Scoring nennen das die Wissenschaftler. Also doch Eigennutz. Ich bin nicht zuständig für das Kernthema der Sozial- und Moralphilosophie, nämlich den moralischen und rechtlichen Konflikt von Gemeinnutz und Eigennutz. Einer der größten griechischen Intellektuellen, Thukydides, der sich ausführlich mit sozialen Konflikten befasste, behauptete schon um 400 vor Christus, Gemeinnutz kann nicht ohne soziale Opfer erwirkt werden. Man kann das weiterführen zu der Erkenntnis, dass nicht beides, ein größtmögliches Wohl einer größtmöglichen Anzahl von Individuen erreichbar ist, weil man schlecht zwei Werte gleichzeitig optimieren kann. Soweit die Theorie. Ich komme zum zweiten Teil. Wie sehen denn selbstlose Handlungen gemäß der Natur eigentlich aus? Biologen, speziell Soziobiologen und Verhaltensökologen, haben es mit sehr vielen verschiedenen Tierarten zu tun, die doch offenbar vor dem gleichen Problem stehen, zuweilen anderen helfen zu können, allerdings kostenträchtig für den Helfer. Sie leben in Familien, Großfamilien oder noch stärker erweiterten Sozietäten, die aus einzelnen aktiv tätigen Individuen bestehen. Es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass diese Individuen ausprobiert hätten oder von den vorangegangenen Generationen gelernt hätten, wie sie ihr individuelles Verhalten sozial verträglich zu gestalten hätten. Wohl aber sind im Laufe der Evolution an diesen Lebewesen vielerlei genetische Programme getestet worden, sodass man die heutigen Sozialverhaltensprogramme deshalb als quasi rationale Lösungen für den Interessenkonflikt zwischen Individuum und Sozietät beziehungsweise zwischen dem Wohl des Individuums und der Erhaltung der Art ansehen kann. Nun ist es tragisch, wie verbreitet in philosophischer, theologischer, psychologischer und biologischer Literatur bis in unsere Tage das ehrwürdig irrige Prinzip der Arterhaltung herumspukt. Es ist aber auch verständlich, wenn man sieht, welche Koryphäen es vertreten. Thomas von Aquin glaubt, allen Sinneswesen gemeinsam sei eine natürliche Neigung zur Arterhaltung. Sigmund Freud ging von dem philosophischen Glaubenssatz aus, dem Menschen wie dem Tier diene der Sexualtrieb zur Arterhaltung. Konrad Lorenz betonte 1940 den Primat des Ganzen vor seinen Teilen und postuliert ein arterhaltendes Prinzip als angeborenes oberstes Gebot der höher entwickelten sozial lebenden Organismen. Die Individuen dienten seiner Meinung nach der Arterhaltung, wie die Organe der Erhaltung des Körpers dienen. In seinem Lehrbuch Vergleichende Verhaltensforschung von 1978 sucht er noch nach dem Arterhaltungswert einzelner Verhaltenssysteme. Der Moraltheologe Franz Böckle sagt 1985 in seiner Fundamentalmoral, von den genetisch programmierten Verhaltensmustern sind diejenigen richtig, die dem gesetzten Ziel der Arterhaltung am besten dienen. Hans Jonas in seinem Buch Prinzip Verantwortung bezeichnet 1979 die Erhaltung der Art Mensch als einen kategorischen Imperativ. Er nennt es eine Pflicht zur Dasein künftiger Menschheit. Nun kann er die ruhig aufstellen, aber nicht behaupten, sie sei in der Natur angelegt. Dieser Imperativ beruht auf einer Ethik vom Sachverhalt des Lebens. Und das stimmt nicht. Und noch 1986 vertrat der Biologe Wynne Edwards in seinem Buch Evolution durch Gruppenselektion die Ansicht, sozial lebende Individuen könnten ihre eigenen Interessen denen der Gruppe oder der Sozietät unterordnen. Also zum Beispiel auf eigene Fortpflanzung verzichten, um Überbevölkerung zu vermeiden. Sie sehen schon, es ist also gar nicht nur in der Biologie, es ist in der Moraltheologie, in der Philosophie, bei den Juristen, überall können Sie die Meinung, Arterhaltung sei das oberste Prinzip in der Natur, finden. Wie es allerdings möglich sein soll, dass ein genetisches Verzichtsprogramm sich im Laufe von Generationen durchsetzen kann gegen andere Programme, die auf Ausbreitung durch Fortpflanzung nicht verzichten, diese Frage blieb immer unbeantwortet. Freilich wird niemand leugnen, dass manche Arten erhalten bleiben. Aber auf welche Argumente stützen sich diejenigen, die glauben, dass Arten oder Populationen davon profitieren, dass Individuen ihren eigenen Vorteil der Arterhaltung opfern? Nun, ganz Argumente gehen die Leute, die so argumentieren, ja nicht vor. Als Beispiel angeführt wird immer wieder der sogenannte Kommen-Kampf, wurde es jedenfalls lange, manchmal wird das heute noch. Kommen-Kampf ist das Gegenstück zum Beschädigungskampf. Beschädigungskampf heißt, ein Tier, das in der Lage ist, mit seinen Waffen, also Hörnern, Klauen, Zähnen, einen Artgenossen wirklich ernsthaft zu verwunden oder zu töten, betreibt einen Beschädigungskampf, wenn es sie einsetzt. Es wird aber häufig beobachtet, dass Tiere, die solche Waffen haben, sie gerade nicht einsetzen, sondern nach Command-Regeln den Stärkeren ausfindig zu machen suchen. Das sind Kampfweisen, die auf Ausdauer und Ermüdung zielen. Lorenz sah darin einen Verzicht auf Verletzung oder gar Tötung eines unterlegenen Gegners. Er sah das als Hintanstellen des individuellen Vorteils zugunsten der Interessen des Artgenossen. Nun steckt der Fehler nicht in der Beschreibung dieser Kampfform, sondern in der Interpretation. Selbstverständlich wird das erste mit gefährlichen Waffen rücksichtslos kämpfende Männchen zum Beispiel seinen bis dahin Kommen-Kampf gewohnten Rivalen besiegen und zwar ein für alle Mal aus dem Weg räumen, der kommt dann wenigstens nicht noch einmal, wird jeweils das umkämpfte Weibchen bekommen und er wird sich entsprechend erfolgreich fortpflanzen. Damit wird sein Programm erfolgreich in seinen Nachkommen weitergegeben. Je erfolgreicher dieser Kampftyp sich ausbreitet, desto wahrscheinlicher wird es, dass Vertreter dieses Kampftyps jetzt aufeinandertreffen. Und dann ist keinem mehr der einfache Sieg, jedem aber Verwundung oder Schlimmeres sicher. Das führt dazu, dass jeder zu Anfang eines Kampfes versuchen wird, herauszufinden, welcher Sorte sein Gegner eigentlich ist und wie weit derjenige zu gehen bereit ist. Und er wird versuchen, den Gegner einzuschüchtern. Und dann haben sie ungefähr die Situation von zwei Skatspielern, die gegenseitig, die ganz unten anfangen und sich langsam hochreizen, um zu sehen, wie viel hat der andere denn, wie hoch ist sein Interesse und so weiter. Das heißt, sie landen genau beim Kommen-Kampf, aber nicht um den anderen zu schonen, sondern bei diesen Tieren um die eigene Haut zu schonen. Ist also sehr wohl im Sinne von Individuenerhaltung und nicht von Arterhaltung. Hinzu kommt, dass man natürlich versuchen wird, den Gegner erstmal möglichst zu einzuschüchtern. Kennen Sie Imponierverhalten? Und da macht sich jeder so groß, wie er kann. Denn je größer er ist, desto wahrscheinlicher wird der andere sich vorsichtshalber schon vorher zurückziehen. Und das kann man erreichen, wie Sie wissen, durch Aufblasen, Haare sträuben. Also die Tricks kennt jeder. Häufig ist das nur Bluff, aber immerhin, wer erfolgreich blufft, trägt schon wieder den Sieg davon und breitet nur sein Bluffprogramm aus. Bald bluffen dann immer mehr, immer erfolgreicher. Wenn dann schließlich jeder behauptet, er sei der Stärkere, dann muss schließlich am Ende doch die reale Kraft entscheiden. Wenn nun das sich aufblasen immer üblicher wird, aber letztlich immer weniger bringt, sollte dieses zeit- und energiekostende Bluffen überflüssig werden und wieder abgeschafft werden. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Erste, der es unterließe, würde natürlich von allen seinen Rivalen unterschätzt. Also würde er kämpfen müssen. Dieser Kampf geht so aus, wie am Ende eines Bluffens ein realer Kampf auch ausgehen würde, nämlich gemäß der Kraft des Einzelnen. Bloß, der das Bluffen bleiben lässt, muss sehr viel häufiger kämpfen. Und das ist am Ende so teuer, dass er den Bluff natürlich nicht bleiben lässt. Im Gegenteil. Das Bluffen in Richtung Wettrüsten geht immer weiter und ist nicht abzustellen. Ich spreche als Zoologe von Tieren. Andere Beispiele dafür, dass Individuen nicht für die Arterhaltung sorgen, liefert zum Beispiel die Brutpflege. Ginge es vorrangig um Arterhaltung, dann sollten pflegebereite Erwachsene keinen Unterschied zwischen eigenen und fremden Kindern machen. Das tun sie aber und oft mit ganz rabiaten Methoden. Herumgesprochen hat sich wahrscheinlich, und deswegen will ich nur kurz daran erinnern, das Beispiel, was es bei vielen Löwen, bei Löwen und Languren und auch bei allen möglichen anderen Tieren bis herunter zu Fischen und Insekten auch gibt. Am deutlichsten zu sehen dann, wenn Männchen einen Harem besitzen, bleiben wir bei den Löwen, Wenn nun dieses Männchen von Rivalen verdrängt wird, dann geht der nächste Haremsbesitzer zunächst um und tötet alle unselbstständigen Babys, weil er die Weibchen damit zurückversetzt in Brunstzustand. Dann können die eine neue Brut anfangen und das, was dann zur Welt kommt, sind seine Kinder. Er investiert natürlich nicht in die Kinder seines Vorgängers. Wer in fremde Programme investiert, macht Managementfehler. Egal ob in der Wirtschaft oder bei den Tieren. Als Feldforscher diese Ergebnisse veröffentlichten, wurden einige der Datenfälschung bezichtigt. Anderen warf man vor, sie hätten vermutlich kranke Individuen beobachtet. Hatten sie aber nicht. Es ist ganz klar, dass die Männchen in diesem Falle ihre eigenen individuellen Fortpflanzungsinteressen gegenüber die Arterhaltung durchsetzen. Natürlich gehen Tiere dabei, die die Art schon mal hatte, verloren. Das ist Tötung von Artgenossen. Leidtragende dieser Fortpflanzungsrivalität unter den Männchen sind natürlich die Weibchen, die neue Kinder produzieren müssen, und die Jungen, die umgebracht werden. Bei hoher Populationsdichte gerät jetzt in diesem Fall sogar der Fortbestand der Population in Gefahr. Denn wenn sehr viele Männchen da sind, ist die Herrschaft des Haremsbesitzers immer kürzer, er wird immer schneller durch andere ersetzt. Wenn die Herrscherzeit eines Haremsbesitzers kürzer wird als die notwendige Brutpflegezeit, dann wird überhaupt kein Nachwuchs mehr groß. Wie gesagt, wer in fremde Programme investiert in dieser Hinsicht, egal ob es Automarken, Einkaufszentren oder Nachwuchs ist, macht einen Managementfehler. Es sei denn, er bekommt etwas zurück, wenn eine Hand die andere wäscht. Das ist natürlich der Fall zum Beispiel bei Fortpflanzungspartnern. Die tragen zwar verschiedene genetische Programme, sind aber aufeinander angewiesen, leben also sozusagen, wie die Biologe sagen würde, in Symbiose. Wenn beide profitieren, dann können auch verschiedene Programme kooperieren. Jetzt könnte ich viele weitere Stories dafür anführen, dass in der Natur Individuen regelmäßig ihren eigenen Erfolg auch zum Nachteil des Gruppenerfolgs durchsetzen. Das heißt aber, wenn das so allgemein in der Natur gilt, ist mit einem natürlichen Bedürfnis für den Erhalt der Menschheit zu sorgen, auch beim Menschen nicht zu rechnen. Man könnte allerdings erwarten, dass der Mensch, der ja nicht blind für die Folgen ist, voraussieht, was geschehen wird, wenn ein gemeinschaftsschädigendes Beispiel Schule macht. Genau wie bei dem Ersten, der in unserem vorhin genannten Beispiel, dem rücksichtslosen Beschädigungskampf in eine bis dahin kommend kämpfende Population einführt. Es wird halt für seine eigenen Nachkommen immer schlimmer, wenn sich das erfolgreiche Programm so ausbreitet. Da der Mensch nun immer betont, dass seine Kinder es einmal besser haben sollen, wird er sich natürlich ausrechnen, wie seine Kinder und Kindeskinder darunter zu leiden haben werden, wenn er Bluff, Betrug und andere mögliche Formen von Rücksichtslosigkeit vorlebt. Dass er sich das ausrechnen kann, ist sicher. Ob er sich auch je wohl danach richten wird? Wie gesagt, viele Arten bleiben ja aber erhalten. Aber doch nur so lange, wie Arterhaltung verträglich ist mit dem Nutzen, den die Individuen eigentlich anstreben. Also, cui bono? Wer oder was ist denn Nutznießer vom Handeln der Individuen? Doch das Individuum? Das Verhalten aller Organismen ist natürlicherweise in der Tat so organisiert, dass Gefahren für Leib und Leben möglichst vermieden werden. Dass Nahrung möglichst bequem und ohne überflüssigen Aufwand aufgenommen wird. Dass generell Lebenskosten möglichst klein gehalten und Fortpflanzungserfolge möglichst groß werden. Darauf sind die genetischen Programme automatisch angelegt. Denn es setzt sich ja automatisch das Programm durch, das den größeren Fortpflanzungs- oder Ausbreitungserfolg hat, egal mit welchen Mitteln. Aber eben, es geht um den Fortpflanzungserfolg. Stellen Sie sich eine Hühnerglucke vor, die, wenn das Wiesel kommt, ihre Küken im Stich lässt und davonfliegt. Die lebt lange und gesund. Und ihr genetisches Programm stirbt mit ihr. Irgendwann den Alterstod. Aber es geht nicht weiter. Stellen Sie sich eine zweite Glucke daneben vor, die, wenn das Wiesel kommt, die Küken verteidigt und kämpft. Sie kriegt Wunden, die müssen heilen, sie wird wahrscheinlich kürzer leben, aber ihr Programm überlebt in den Küken. Dieses Programm wird weitergegeben. Verkürzt gesagt, Brutpflege ist scheibchenweiser Selbstmord. Sind Eltern im Saal? Das heißt, Nutznießer des Verhaltens der Individuen ist das Programm in ihnen, welches dieses Verhalten steuert. Freilich gehört bis zu einem gewissen Grade das Wohlergehen des Individuums auch dazu. Aber wo es im Konflikt mit dem Fortpflanzungserfolg gerät, also mit der Ausbreitung des genetischen Programms selber, dann muss der Erfolg des Programms Vorrang haben. Und das hat er auch immer. Man muss aufpassen, wer wirklich der letzte Nutznießer ist, und das ist immer der Betreiber des Programms, auf den der Nutzen dann zurückfallen muss. Eigen, beim naturgegebenen Eigennutz, bezieht sich also weder auf die Art, noch auf das Individuum, sondern auf das verhaltenssteuernde Programm. Streng genommen sogar auf die in diesem Programm verschlüsselte Information, die vererbt wird. Vererbt. Sie wissen, man kann vom Vater die Nase und die Uhr erben. Die Uhr als Materialstück, aber die Nase als Bauprogramm. Und es werden auch nicht einmal die Gene selbst weitergegeben, sondern neue, die nach der alten Vorlage angefertigt wurden. Es kommt bei der Vererbung also nicht auf den Fluss von Substanz oder Energie an, sondern auf das Weitergeben von Informationen. Nun steckt Information aber nicht nur in den Genen, sondern auch in tradierten Programmen. Viele Programme, die das Verhalten des Individuums steuern, werden ja sozial erlernt, beim Menschen zumal, und werden im Hirn gespeichert. Und sie werden von dem einen Hirn an andere Hirne über Belehrung oder soziales Lernen weitergegeben. Beim Menschen betrifft das besonders viele Programme. Nun ist zwar der Ausbreitungsmodus anders als bei genetischen Programmen. Genetische Programme werden durch Zeugung weitergegeben, traditive Programme durch Überzeugung. Im Effekt aber bleiben beide Male diejenigen Programme erhalten und breiten sich aus, die das Verhalten des Individuums zu je ihren Gunsten steuern. Ich leite langsam über zum Punkt 3 der Bewertung. Anschließend an dies Weitergeben von Programmen durch Überzeugung, traditiven Programmen also, da steht der berühmte Satz des Tertullian: Sanguis martyrum semen est Christianorum. Das Blut der Märtyrer ist Samen für neue Christen. Es spielt darauf an, dass ein Programm, welches von Hirn zu Hirn weitergegeben wird, sogar Vorteile daraus ziehen kann, dass es ein Trägerindividuum opfert, sofern dieses Individuum aus Überzeugung in Kauf genommene Tod eines Individuums andere überzeugt, wenn also Märtyrer ansteckend wirken. Wieder läuft es nicht auf das Überleben des Individuums hinaus, sondern auf das Überleben des verhaltenssteuernden Programms. Freilich, das Ausbreitungsprogramm der Gene wird dadurch völlig überrannt. Die Gene zum Beispiel in jugendlichen Selbstmordattentätern müssten die Haare sträuben, wenn sie welche hätten. Will sagen, die beiden Programme, das genetische einerseits und das tradierte andererseits, verlangen oft vom Individuum Gegensätzliches. Das kommt ungemein häufig vor, auch in weniger drastischen Konflikten als beim Selbstmordattentäter. Wir sagen dann, eigentlich müsste ich das und das tun. Oder es wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Nun sorgen wir tatsächlich immer auch für unser eigenes Wohl dabei. Damit das moralische Gesetz, das wir tradieren und verinnerlichen und per Tradition weitergeben, genügend Gewicht bekommt, wird es als Gottes Forderung formuliert. Und dann treiben wir auch entsprechend Vorsorge im Hinblick aufs Jenseits. Christlicherseits beten wir und singen wir dann, dass wir das verheißene Erbe erlangen, die Lebenskrone erringen oder mit dir in deinem Reich zu Tisch sitzen. Sie kennen wahrscheinlich aus dem Gottesdienst diese Formeln. Der Koran verspricht, wenn einer um Gottes Willen kämpft und getötet wird, werden wir ihm im Jenseits gewaltigen Lohn geben. Das ist wieder Eigennutz. Kant sagt in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ohne Unsterblichkeit wären die moralischen Gesetze als leere Hirngespinste anzusehen. Altruismus scheint demnach auf natürlichem Wege schwer in Gang zu bringen. Wir meinen zwar oft, soziale Versicherungen seien altruistisch, weil Bedürftige davon profitieren. Aber die profitieren doch nur von der geringen Wahrscheinlichkeit, dass uns selbst der Versicherungsfall betrifft. Wer schließt schon wirklich altruistisch eine Reiseversicherung ab und verreist dann gar nicht? Ein Mittelweg. Vielleicht die auf Konfuzius zurückgehende goldene Regel: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder, wie es eigentlich positiv heißt, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist eine kluge Empfehlung, die darauf zielt, das nicht unwirksam zu machende, natürliche, egozentrische Programmpaket mit einem für die Gemeinschaft nützlichen, tradierten Programmpaket zu harmonisieren. In dieser Formulierung wird beides berücksichtigt. Die biologische und die kulturelle Natur des Menschen. Das Problem wird bei uns nur bei Menschen klar. Wir wissen inzwischen, dass sehr viele Verhaltensprogramme auch bei Tieren traditionell weitergegeben werden. Das reicht von einfachen Formen der Werkzeugbenutzung über Grußformen, die in einer Population üblich sind, bis hin zu den in dieser Population üblichen Kommunikationsweisen. Das ist extrem bei den gelernten Gesängen der Vögel. Allerdings ist die Formulierung, dass dies traditionell weitergegeben würde, nicht richtig. Sie wird übernommen. Es gibt, glaube ich, überhaupt keinen gesicherten Fall dafür, dass Tiere andere belehren, dass also ein Belehrdruck, Teaching, da wäre, wobei ein Individuum ein Interesse bekundete, anderen etwas beizubringen, nicht einmal zwischen Eltern und Kindern. Das ganze Programm beruht eigentlich die Weitergabe oder die Weiterführung, die Überführung dieses Programms in andere Hirne, beruht eigentlich nur darauf, dass der Lernende ein Interesse hat, es zu übernehmen. Es ist also eigentlich basiert auf Neugierverhalten. Das kann ziemlich weit gehen. Es kommt vor, dass junge Vögel, gerade bei Singvögeln, das beobachtet, die den Gesang von älteren Artgenossen übernehmen, meist natürlich von ihrem Vater, weil der üblicherweise das Männchen am meisten singt, dass sie sich um den Alten scharen, den Kopf schief halten, zuhören, wenn er singt, und manchmal, wenn er nicht singt und sie trotzdem da sind, ihn an der Feder zerren und stupsen, nun sing doch mal. Aber es ist kein Fall bekannt, wo der singende Lehrer ein Interesse hätte, die Schüler, wenn man sie so nennen will, zu belehren. Wenn man jetzt die Informationseinheiten vergleicht, die genetische Information wird weitergegeben durch, wenn Sie wollen, Ausbreitungsdruck. Die Gene werden den Nachkommen aufgezwungen, der kann nichts dagegen machen, welche Gene er kriegt. Er kann sie auch nicht von woanders kriegen als von seinen Eltern und er kann auch nichts dagegen machen. Bei den traditionell übergebenen Programmen kriegt das Individuum die nicht nur von seinen Eltern. Und von jedem Elter kriegt er das genetische Programm ja auch bloß zur Hälfte. Er kriegt ja von jedem Elter eine Hälfte und die Summe ist fest. Bei tradierten Programmen kriegt er nicht eine vorgegebene Menge von beiden Eltern. Und er kann sie sich auch noch woanders besorgen. Und er kann auch was dagegen machen, indem er nämlich beschließt, von dem lerne ich nicht. Die Schwierigkeit, die Ausbreitung traditiver Programme wirklich gesetzmäßig zu verstehen, ist aus diesen Gründen ungemein groß. Es gibt noch keine Regeln, nach die man erkennt, wonach das laufen soll. Nicht, ich meine, wenn Sie die genetische Verbreitung Populationsgenetik betreiben, das ist einfach. Sie kriegen von jedem Eltern die Hälfte und fertig und Sie können die Durchsetzung checken. Das ist bei den traditiven Programmen nicht drin. Da wird nun oft gesagt, das sei ein Gegensatz. Das sei ja auch das eine Genetik und das andere, das kann man mit ein bisschen guten Willen kulturell nennen oder wenigstens protokulturell. Das ist aber gar nicht der Gegensatz. Das wird dann klar, wenn man nachguckt, welche anderen Verhaltensprogramme werden denn auch an Nachkommen weitergegeben oder gestreut, so ähnlich wie traditive Programme. Das sind Programme, die das Verhalten des Individuums zwar steuern, aber nicht aus seinem eigenen Genom stammen, sondern zum Beispiel von Parasiten stammen. Sie kennen wahrscheinlich Beispiele dafür, dass Parasiten das Verhalten ihres Wirts manipulieren. Tollwut ist ein Fall, nicht? Da verlässt der Fuchs seine Familie, kümmert sich nicht mehr darum, rennt in der Landschaft herum, statt nach Hause zu kommen, und beißt jeden, der ihm in die Quere kommt. Das ist für ihn nicht gut, für seine Familie nicht gut, für seine eigenen Gene auch nicht gut, aber es ist gut für den Tollwut-Virus, denn im Biss reißt er im Speichel von einem zum nächsten. Wenn wir Schnupfen haben und einer niest, sagen wir zum Wohl. Aber natürlich auch nicht zum Wohl des Betreffenden, sondern zum Wohle des Virus, der im Spray zum nächsten reitet. Und so geht das bei vielen Krankheiten und Seuchen und Parasiten verursachten Verhaltenseigentümlichkeiten ihres Wirtes ziemlich weit. Es gibt fast kein Lebewesen, das nicht in der einen oder anderen Weise in seinem Verhalten von Parasiten manipuliert wird. Diese Parasitenprogramme gehen aber in der Population nicht über die Keimzellen an die eigenen Nachkommen weiter, sondern die verbreiten sich so im Spray, oder man kann sie nicht nur von seinen Eltern, sondern man kann sie von irgendjemandem einfangen. Man kann auch immun dagegen werden und dann fängt man sie eben nicht ein. Das heißt, man hat genau denselben Satz von Merkwürdigkeiten, wie man ihn bei traditiven Programmen hat. Nur sind das reine Gene, nur eben nicht die eigenen. Und was das Interessante daran ist, in dem Fall sitzen die Seuchenforscher und die Sprachforscher oder diejenigen, die die Diffusion von Neuerungen in der Population untersuchen, im selben Boot. Sie sollten beide sich zusammenschließen und methodisch einen Weg finden, wie man dieses Ausbreitungsmuster irgendwie in den Griff kriegt, damit man Voraussagen machen kann. Tatsächlich steckt die Forschung der Ausbreitung solcher nicht in den eigenen Genen versteckter Programme. Jetzt ganz egal, ob das genetische Programme aus Parasiten oder traditive Programme aus dem Hirn sind. Die stecken im selben methodischen Boot und müssten eigentlich methodisch sich zusammenschließen. Das tun sie aber nicht, denn das eine ist Geisteswissenschaften, das andere ist Genetik. Deswegen kommt man vorher nicht, damit vorläufig nicht weiter. Sie stehen auf einem Stadium, auf dem die Vererbungswissenschaftler vor Mendel standen, als sie noch nicht genau wussten, wie das mit den Genen funktioniert, dass es überhaupt Gene gab. Man hat diese Einheiten, die in traditiv weitergegeben werden, mit Richard Dawkins inzwischen Meme genannt, als Parallele zu Genen. Aber die Benennung hat auch noch nicht viel mehr bewirkt, als dass man sieht, da würde es sich lohnen, weiterzuarbeiten, aber bislang tut es noch keiner. Tja. Eigentlich bin ich damit am Ende meiner Ausführungen. Ist ein Eigennutz was Gutes? Ich habe etwas umständlich und hoffentlich nicht zu zeitraubend versucht zu erläutern, warum es wohl in der Bibel heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zwar ist unvermeidlich jeder sich selbst der Nächste, aber sorge dich um das Wohl des Nächsten, des Nächstnächsten dann, ebenso wie für dein eigenes. Es ist kein Fall bekannt aus dem Tierreich, wo das vorkäme. Da, wie vorher gesagt, investieren die Eltern nur in Nachkommen, die das eigene Genom halten und die enthalten. Und die Nachkommen lernen, wenn überhaupt, in der Regel nur von den eigenen Eltern. Das mag Gründe haben, die ökologisch bedingt sind, weil wenn man von wildfremden Taktiken lernt, die da, wo man lebt, gar nicht brauchbar sind, hat man Zeit verschwendet und was gelernt, was man nicht brauchen kann. Das ist beim Tradieren auch bei Menschen durchaus drin, dass man Sachen lernt, die man hinterher doch nicht brauchen kann. Wird keinem von Ihnen je passiert sein, nehme ich an, aber es soll vorkommen. Es gibt einen interessanten Fall, dass das Tradieren, normalerweise wird das Tradieren beim Tierreich nur anhand von den Objekten oder der Situation möglich, in der es, auf die es angepasst ist. Nicht? Also ein Werkzeuggebrauch kann ein Tier einem anderen nur abgucken, wenn das Werkzeug irgendwo in der Gegend ist. Auch die Schimpansen, die Termiten mit Hilfe Stöckchens so aus den Löchern fischen, können das nur praktizieren und Kinder können es ihnen nur abgucken, wenn es Termitenhaufen und Stöckchen gibt. Wenn sie das konsequent ein paar Generationen nicht bringen, stirbt die Tradition aus. Wie soll sie denn weitergehen? Was offenbar nötig wäre zum Weitergeben einer Tradition, ohne dass das Objekt in der Situation vorhanden ist, wäre, dass man diese Situation oder das Objekt symbolvermittelt darstellt. Nun gibt es eine Form symbolvermittelter Information, die tradiert wird im Tierreich, wenn Sie kennen, ist der berühmte Bienentanz, wo die heimkehrende Arbeiterin oder, wenn es die Kundschafter sind, die einen neuen Stockplatz suchen, nach Hause kommen und auf der Wabe in Form eines Tanzes angeben, in welcher Richtung, Entfernung und wie gut eine Quelle, sei es Futterquelle oder ein neuer Stockplatz, sei. Ich habe vor 40 Jahren versucht, Bienenforscher dazu zu bewegen, doch mal nachzusehen, ob es eigentlich im Bienenstock je vorkommt, dass eine Biene, die eben von einer heimkommenden Kundschafterin oder Arbeiterin per Tanz erfahren hat, die anderen tanzen ja dann hinterher und übernehmen auf die Weise Richtung, Entfernung und Güte des Ziels, ob die das also gerade von der erfahren hat, jetzt eilig auf die andere Wabenseite rennt und sagt, wisst ihr, was ich da eben gehört habe? Und dasselbe nochmal wieder abspulen, das tut sie nicht. Soweit ich weiß, kommt das nicht vor. Gerüchtemacherei ist nicht in. Die muss selber erst nachfliegen, da wo die andere gewesen ist, sich überzeugen, ob das stimmt, und dann tanzt sie es wieder. Das heißt, der einzige Fall, den ich bisher kenne, wo man nachsehen könnte, ob denn so etwas wie das symbolvermittelte Weitergeben von Informationen tatsächlich von einem Individuum auf dem anderen immer weitergehen kann, ohne Rücksicht darauf, was draußen passiert, so wie bei uns die Nachricht auf dem Berge Ararat stünde eine Arche, auch immer weitergegeben wird. Ich weiß gar nicht, wer die zuletzt gesehen hat. Aber so etwas scheint im Tierreich blockiert zu sein oder noch nicht erfunden. Ich weiß nicht. Deswegen ist es also nur der Sog der Neugier an einem bestimmten Vorbild, der die Tradition bei Tieren aufrechterhält, aber keine von den Eltern sozusagen erdachte Tendenz, dieses nun auch zu institutionalisieren oder wenigstens den eigenen Kindern mit etwas Druck beizubringen. Die Empfehlung, die wir haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die beides berücksichtigt, die biologische und kulturelle Natur des Menschen, bei der Belehren drin ist, ist natürlich selbst ein tradiertes Programm. Man könnte sagen, es ist ein biokulturelles Metaprogramm für Eigen- plus Nächstenliebe. Und auf die wirklich relevanten Programme bezogen, müsste es dann heißen, nicht nur Sorge für das Wohl des Nächsten sowie um dein eigenes, es müsste dann wohl auch heißen, achte die Überzeugung deines Nächsten ebenso wie deine eigene. Dann könnte man vielleicht von evolutionär begründeter Toleranz reden. Danke fürs Zuhören.